Wohin sollen wir gehen? Viele unserer Brüder, die unsere sogenannte leitende Körperschaft ablehnen, weil sie erkannt haben, dass es keine biblische Grundlage für diesen treuen und verständigen Sklaven gibt, stellen sich die Frage, was nun? Wohin sollen wir gehen? Sie, ja wir alle, sind abrupt und schmerzlich erwacht. Alles, was uns Sicherheit gegeben hat, die religiösen Alltagshandlungen, die geistlichen Leiter, denen wir vertrauten, eigentlich das ganze Machtgefüge, das unser tägliches Leben beherrschte, es hat sich als äußerst fragwürdig erwiesen. Soll man jetzt alles aufgeben? Muss man nun die Kontakte der Brüder, mit denen wir zum Teil jahrelange herzliche Gemeinschaft pflegten, aufgrund dieser Erfahrung aufgeben? Mit der Frage, wohin sollen wir gehen, geben wir eigentlich zu verstehen, dass wir eine Gruppe oder Gemeinschaft suchen, der wir uns anschließen können. Doch ist es nötig, die Versammlung, der wir angehören, zu verlassen, nur weil wir den Anspruch der leitenden Körperschaft, das alleinige Sprachrohr Gottes zu sein, nicht mehr akzeptieren können? Wer oder was ist die Versammlung? Besteht die Versammlung nicht aus Menschen, die wirklich den Wunsch haben, Gott zu gefallen und sich aufgrund des Opfers Jesu Gott nahen möchten? Warum sollte man diese Gemeinschaft von Menschen verlassen, nur weil eine kleine Gruppe von Männern eine Art Machtstruktur aufgebaut hat, um mit dem Argument, im Namen Gottes zu sprechen, über die Brüder zu herrschen? Sie haben keine Macht über uns, wenn wir es nicht zulassen. Und wenn wir als Glied einer Versammlung von Jehovas Zeugen nur nach unserem Gewissen und unserer Erkenntnis handeln. In Jakobus Kapitel 2, Vers 12 lesen wir: Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht, sagt uns der Jünger Jakobus. Jakobus 2, 12. Um diesen Rat umzusetzen, müssen wir die Versammlung, mit der wir verbunden sind, nicht verlassen. Auf die Frage, wohin sollen wir gehen, gab uns der Jünger Jesu Petrus die Antwort. Jesus fragte seine Jünger, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens, und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Hast auch du erkannt, dass Jesus, der Sohn Gottes, der Einzige ist, der Worte des ewigen Lebens für uns hat? Unabhängig von einer kleinen Gruppe von Männern, die als leitende Körperschaft unseren Glauben beherrschen will? Dies ist für einen jeden von uns das Wichtigste: Glauben und erkennen, dass Jesus der Christus ist. Johannes 17,3. Hatte Jesus erwartet, dass die Menschen, die seine Lehren annahmen, das jüdische System, ihre soziale Gemeinschaft, ihre Familien, die Synagogen, den Tempel und so weiter verlassen sollen? Hatte Jesus erwartet, dass die Menschen, die seine Lehren annahmen, das jüdische System, ihre soziale Gemeinschaft, ihre Familien, die Synagogen, den Tempel und so weiter verlassen sollten? Sollten sie den Umgang in ihrem sozialen Umfeld aufgeben? Dies war etwas, was er unter Umständen nur von seinen direkten Nachfolgern erwartete, seinen Jüngern, nicht aber von den Angehörigen seines Volkes im Allgemeinen. Auch das damalige geistliche Machtsystem der religiösen Klasse lehrte und führte das Volk nicht im Geiste des Gesetzes Jehovas. Die Pharisäer und Schriftgelehrten gaben vor, die Bewahrer des Gesetzes zu sein. Sie waren überzeugt davon, als besondere Klasse die Auslegungsbefugnis der Gebote und Gesetze Gottes zu besitzen. Doch tatsächlich gingen sie weit über das hinaus, was dem Geist der Gebote Jehovas entsprach. Sie benutzten ihre Stellung, um dem Volk schwere Lasten aufzuerlegen, die sie selbst aber nicht im geringsten befolgten. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus Christus heute mit den Gliedern der leitenden Körperschaft genauso hart ins Gericht gehen würde wie damals mit den Pharisäern. Damals forderte Jesus Christus seine Nachfolger lediglich auf, die Handlungsweise dieser geistlichen leitenden Körperschaft zurückzuweisen. Es ging damals und es geht auch heute nicht darum, pauschal alles abzulehnen. Es gibt vieles, was richtig und gut gelehrt wird. Aber wir sollten zeigen, dass wir dem Geiste Christi widersprechende Anweisungen und Vorschriften der leitenden Körperschaft ablehnen. Aber wir sollten zeigen, dass wir die dem Geiste Christi widersprechenden Anweisungen und Vorschriften der leitenden Körperschaft ablehnen. Als Jesus die Pharisäer vor den Augen des Volkes bloßstellte, sagte er seinen Zuhörern nicht, geht jetzt woanders hin oder sucht euch eine neue Gruppe oder Organisation, sondern alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet. Aber nach ihren Werken sollt ihr nicht handeln, denn sie sagen's zwar, tun's aber nicht. Sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Siehe Matthäus Kapitel 23. Jesus sagte also mit anderen Worten, alles, was meinem Geiste und dem Geist meines Vaters sowie meiner Lehre entspricht, das tut. Alles andere lehnt ab. Sie sollten in ihrer Gemeinschaft bleiben und dort den christlichen Geist einbringen. Wie können wir dies heute praktisch tun? Handle nach deinem eigenen Gewissen und deinem Verständnis. Entscheide selbst, mit wem du zum Beispiel Kontakt pflegst, ob ausgeschlossen oder nicht. Hast du kein Problem mit dem Predigen von Haus zu Haus und es tut dir und den Menschen, mit denen du sprichst, gut, dann tu es. Es gibt kein biblisches Argument dafür oder dagegen. Die gute Botschaft wird auf vielerlei Weise verkündigt werden. Wenn für dich die menschliche direkte Hilfe für andere wichtiger erscheint als der Predigtdienst, dann tue es. Siehe Jakobusbrief. Wenn du den zeitlichen Berechnungen des treuen und verständigen Sklaven nicht mehr traust, zum Beispiel 1914, Generationsfrage und so weiter, dann sage es, wenn man dich fragt. Stimmst du mit irgendeiner Auslegung oder Behauptung in unseren Wachtum-Artikeln nicht überein, dann brauchst du auch keinen Kommentar dazu abgeben. Doch wenn nötig, stelle deinen Standpunkt dazu klar. Diese zeitlichen Berechnungen, die nur dazu dienen, einen gewissen Endzeitdruck aufzubauen, sind für unseren Glauben nicht wichtig. Und wenn die kleine Gruppe von Männern der leitenden Körperschaft glaubt, der treue und verständige Sklave zu sein, von dem Jesus in einem Gleichnis spricht, einem Gleichnis, das eigentlich eine ganz andere Bedeutung für uns alle beinhaltet, dann lass sie es glauben. Sie tragen die Verantwortung für diese Falschinterpretation. Sage allen, die es hören möchten, dass für dich nur das Wort Gottes ausschlaggebend ist. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, so weist ihn nicht ab. Prüft alles und behaltet das Gute, sagte der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief 14,29. Auch von den Propheten, die Gottes Botschaften empfangen, sollen zwei oder drei sprechen. Die anderen sollen das Gesagte deuten und beurteilen. Hier wird die persönliche Verantwortung eines jeden Einzelnen von uns angesprochen, eine Verantwortung, die wir in unseren Versammlungen wahrnehmen können und sollten. Viele unserer Brüder, auch Älteste, haben den ehrlichen Wunsch, Gottes Willen zu tun, so wie es die Bibel fordert. Immer mehr der Ältesten sehen sich nur noch als Funktionäre, die die Anweisungen und Lehren der leitenden Körperschaft umzusetzen haben. Sie haben praktisch keine Möglichkeit, die Herde wirklich nach dem Willen und dem Vorbild aus dem Wort Gottes zu lehren. Wir sind gefangen in der Vorstellung, wahrer christlicher Dienst und wahre Anbetung ist nur dann möglich, wenn wir in religiösen oder christlichen Organisationen eingebunden sind, die von sich behaupten, die einzig wahre und von Gott geführte Organisation oder Kirche zu sein. Behaupten nicht alle Kirchen und Organisationen von sich, die wahre Kirche zu sein? Und ist nicht in allen Kirchen und religiösen Organisationen etwas zu finden, was der Wahrheit entspricht, oder auch nicht? Keine religiöse Gruppierung kann von sich sagen, die reine Wahrheit zu besitzen, auch nicht wir als Jehovas Zeugen. Diese verzerrte Ansicht über die einzige wahre Form der Anbetung, wie wir sie verstehen, entstand in der Zeit nach der apostolischen Zeitperiode, vor der die Apostel und auch Jesus Christus gewarnt haben. Doch schauen wir zurück in die Zeit Jesu Christi, als er dem jüdischen Volk, ja seinem Volk, die neue Botschaft über sich als den König des Königreiches Gottes verkündete. Wie fremd muss den Juden diese Botschaft geklungen haben? Betrachten wir auch den Brief des Apostel Paulus an die Hebräer, den er besonders an die Judenchristen gerichtet hatte, denn sie taten sich besonders schwer, die neue Botschaft über Christus zu akzeptieren. Der Hebräerbrief wurde großenteils geschrieben, um besonders den Juden zu helfen, sich auf eine neue und bessere Zukunftshoffnung einzustellen. Es war für die Judenchristen ein beachtlicher und schwieriger Systemwechsel, weg von einer organisierten und durchstrukturierten Anbetungsform hin zu einem nur auf Christus ausgerichteten persönlichen Glauben. Sie wurden aufgefordert, viele stereotype Ansichten aufzugeben, Ansichten, die ihr ganzes Leben lang ihr Denken in Bezug auf die Anbetung Gottes bestimmt hatten. Fort von dem kollektiven Gefühl, wir sind das auserwählte Volk Gottes, wir haben die Verheißungen, wir haben und halten das Gesetz Gottes, wir haben den Tempel und so weiter, hin zu einem persönlichen Glauben an die Erlösung durch Barmherzigkeit und Gnade auf der Grundlage des Opfertodes Christi, eines persönlichen Glaubens und Vertrauens ohne der offiziellen Zugehörigkeit zu einer Kirche oder Organisation. Leider hat es unsere Organisation sogar geschafft, die Taufe, ein ganz persönlicher Akt des Glaubens, umzufunktionieren als ein persönliches Bekenntnis zu einer religiösen Organisation. Hier, muss ich zugeben, habe ich große Gewissensbisse, unter diesen Voraussetzungen noch Menschen zur Taufe zu bewegen. Dies hat dazu geführt, dass die meisten unserer Brüder es sich nicht vorstellen können, ohne der Zugehörigkeit zu einer Organisation ihren Glauben auszuüben. Ja, ich glaube, dass selbst bis heute die meisten, die sich allgemein als Christen bekennen, durch Reste derselben Haltung, wie sie die Juden hatten, gehemmt sehen, Wertschätzung für die Überlegenheit des wahren Christentums zu haben, welches sich allein auf das persönliche Vertrauen und auf den persönlichen Glauben an Christus stützt. Und so machen auch viele von uns einen ähnlichen Kampf durch, wenn sie sich fragen, wohin sollen wir gehen? Sie sind unschlüssig, von welchen Werten sie sich bei ihren Entscheidungen, wie sie Gott anbeten möchten, leiten lassen sollen. Die Ursache dieses Problems besteht vielleicht darin, dass wir die zentrale Lehre Jesu Christi und die des Neuen Testaments noch nicht erfasst haben. Doch wir sollten erkennen, dass dieser Kampf, den viele von uns durchmachen, nicht größer ist als der, den die Adressaten des Hebräerbriefes durchmachten. In der Einführung zum Hebräerbrief heißt es in dem Werk The Expositor's Greek Testament sehr scharfsinnig: Das Ziel des Apostel Paulus war es, die wahre Bedeutung Christi und seines Werkes durch den Brief an die Hebräer, den Judenchristen, zu erschließen und so die Bedenken, das Zögern und das Misstrauen zu beseitigen. Einen Übergang von seiner Bedeutung und mit so vielen Unbekannten zu bewältigen, wurde wohl nur selten, wenn überhaupt, von Menschen verlangt. Aufgewachsen in einer Religion, von der sie überzeugt waren, dass sie von Gott stammte, mussten die Juden nun einen großen Teil ihres Glaubens und der Anbetung als veraltet ansehen. Daran gewöhnt, auf eine Geschichte stolz zu sein, die in verschiedenen Abschnitten durch Besuche von Engeln, Stimmen von Gott und übernatürliche Eingriffe gekennzeichnet war, ist er nun aufgefordert, statt an Einrichtungen und ehrwürdige Gebräuche an eine Person zu glauben. Und zwar an eine Person, an der nicht die Spur von irdischer Herrlichkeit zu finden war. Bei aller überaus großen Begeisterung für den Tempel als exklusives Vermächtnis mit all den heiligen Dingen, die man mit ihm verbindet, dem ihm innewohnenden Gott, dem Altar, der Priesterschaft und den durchgängigen Riten, wird er, nun Christ, doch von dem tiefsitzenden Gefühl verfolgt, dass an all diesen Vorkehrungen etwas Wesentliches nicht stimmt. Kurz gesagt, muss Christus für die Juden so viele Probleme aufgeworfen haben, wie er löste. So mancher Jude wird diese Zeit in schmerzlicher Unruhe verbracht haben, hingezogen von allem, was er über die Heiligkeit und Wahrheit Jesu wusste, um ihm zu vertrauen. Geht es uns nicht auch so ähnlich wie den Judenchristen? Fällt es uns nicht auch schwer, losgelöst von einer mächtigen Organisation mit ihren Strukturen und Betelheimen, unseren persönlichen Glauben und unsere persönliche Überzeugung als Christi-Nachfolger auszuleben? Wir, die wir mit Jehovas Zeugen verbunden sind, werden immer wieder darauf hingewiesen, Teil einer großen Organisation, ja Gottes Organisation zu sein. Wir sollen glauben, dass Gott zu gewissen Zeiten der Geschichte der Organisation immer wieder seine Offenbarungen durch diese übermittelt, so wie er es zur Zeit der Israeliten durch die Propheten getan habe. Man spricht dann von geoffenbarten Wahrheiten und neuem Licht. Man hat uns beigebracht, in striktem Gehorsam gegenüber einer umfangreichen Gesetzessammlung zu leben, vorgelegt von einer Handvoll Männern, die behaupten, Gott zu vertreten oder in seinem Namen zu sprechen. Immer wieder betonen sie, man müsse Jehova gehorchen, meinen aber damit sich selbst, als dem Sprachrohr Gottes. Und wer diese Vorschriften nicht einhält, weil er ein anderes Verständnis zu dieser oder jener Frage hat, wird mit Miriam und Aaron verglichen, die einen rebellischen Geist gegen Mose offenbart haben. Durch unsere Schriften wird uns immer wieder das angeblich rasante Wachstum der Organisation oder des Volkes Jehovas gezeigt. Dieses angeblich rasante Wachstum werden wir etwas später noch näher beleuchten. Es werden uns die riesigen Gebäudekomplexe der Organisation gezeigt, die viele von uns beeindrucken. Der Eindruck auf unsere Sinne ist der von Macht und sichtbarer Kraft. Die meisten von uns fühlen sich hingezogen und haben Angst, davon getrennt zu werden. Dieses Werk muss doch den Segen Gottes haben, möchte man uns damit sagen. Doch können wir uns wirklich vorstellen, dass Jesus Christus all diese Gebäude und Druckereien benötigt, um sein Werk durchzuführen? Wird es dadurch nicht eher als Menschenwerk offenbar? Jede menschliche Organisation kann ähnliche Erfolge vorweisen, auch auf freiwilliger Basis. Ein Blick in die Arbeit anderer religiöser Organisationen, der den meisten von uns allerdings verwehrt ist, zeigt uns, dass wir keineswegs einmalig sind. Auch andere Religionen und religiöse Organisationen können auf solche beeindruckende Dinge verweisen, und doch sprechen wir ihnen den Segen Gottes ab. Viele unserer Brüder haben Angst vor den Auswirkungen, wenn sie, nachdem sie eine beliebig lange Zeit in einer solchen von unserer Organisation geprägten Atmosphäre gelebt haben, versetzt würden in die Art von religiösem Leben, wie es die Urchristen führten. Für die überwältigende Mehrzahl unserer Brüder wäre solch ein Wechsel genauso schwierig wie für die Adressaten des Hebräerbriefes. Sie könnten nur schwer akzeptieren, wie außergewöhnlich einfach jenes urchristliche religiöse Leben war. Ich glaube, dass dies einer der Gründe ist, warum viele Brüder, wenn sie sich innerlich von der Organisation trennen, meinen, sie müssten sich nach einer anderen Organisation oder Kirche umschauen. Etwas Ähnliches, zwar nicht dieselben Lehrmeinungen, aber etwas mit einer ähnlichen Größe und den typischen Formen des Gottesdienstes. Viele unserer Brüder sind unfähig zu einem Gefühl persönlicher Identität, wenn sie nicht zu irgendeinem System gehören, zu einer Organisation mit sichtbaren und fühlbaren Merkmalen der Macht. Viele von uns trauern der Zeit nach, als wir uns in kleinen Gruppen, Versammlungsbuchstudium, versammelten. Hier hatte man noch die Möglichkeit, in kleinem Kreis biblische Gedanken auch etwas losgelöst von den Vorgaben der Organisation zu besprechen. Es bleibt nicht ohne Grund der Verdacht, dass gerade diese kleinen Gruppen der Organisation ein Dorn im Auge waren. Nun wird nur noch die Möglichkeit geboten, im großen Kreis die vorgegebenen Gedanken zu besprechen. Kein Raum mehr für einen individuellen und persönlichen Gedankenaustausch. Wir sind so belehrt worden, dass wir es nicht mehr vermögen zu sehen, dass das Christentum das Leben von Menschen nicht in erster Linie dadurch ändert, dass nun der Tagesablauf verändert wird, sondern vor allem dadurch, dass er allem, was wir tun, eine neue Bedeutung, eine neue Qualität, einen neuen Geist und andere Beweggründe abverlangt. Wer diese persönliche Beziehung zu Gott durch Glauben an seinen Sohn und dessen Opfer eingeht, steht nicht allein. Er braucht sich die Frage, wohin sollen wir gehen, nicht mehr zu stellen. Er wird Teil des freien Volkes Gottes, dessen Gesetz das der Liebe ist und nicht das der Leistung. Ein Gesetz, das nicht auf Tafeln oder Büchern geschrieben ist, sondern in das Herz des Menschen. Hast du den Eindruck, dass die Leitung unserer Organisation und ihrer Vertreter, Bezirks-, Kreis- oder Versammlungsaufseher, das Gesetz Gottes in ihrem Herzen haben? Die Erfahrung zeigt, dass die meisten unserer Ältesten das Gesetz und die Liebe Gottes in den Veröffentlichungen der leitenden Körperschaft suchen. Nur das ist der Maßstab ihres Handelns. Die Verbindung mit einer religiösen Organisation oder Religionsgemeinschaft hat nichts mit dem Zugang zu Jesus Christus zu tun. Wir werden nur auf eine einzige Art und Weise Nachfolger Christi, durch unseren persönlichen Glauben und unser persönliches Vertrauen an Gottes Zusagen. Jeder, der Gottes Sohn als Haupt anerkennt, wird Teil der wahren Christenversammlung. Es ist unser persönlicher Glaube, der uns an dieses Haupt bindet, und jeder kann ständig als Einzelner und jeder kann ständig als Einzelner durch Christus als Haupt geleitet werden. Aufgrund dieses gemeinsamen Glaubens sind wir zwar Teil eines kollektiven Leibes, aber niemand ist abhängig vom Vermitteln eines anderen Gliedes der Gemeinde oder einer Gruppe der Gemeinde, was den Zugang zur Lehre des Christus betrifft, auch nicht durch eine leitende Körperschaft. Denn jeder Mann ist unmittelbar Christus unterstellt. Und durch Christus gibt Gott jedem Mann und jeder Frau die Offenbarungen des Geistes zum Nutzen der Versammlung. Paulus sagt hierzu im 1. Korintherbrief 12, Vers 4 bis 11: So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von ein und demselben Geist. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so dienen wir doch alle dem einen Herrn. Es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes Gottes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Wie auch immer sich die Gaben des Geistes bei jedem Einzelnen von euch zeigen, sie sollen der ganzen Gemeinde nützen. Dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort, ein anderer kann durch den Geist die Weisheit Gottes klar erkennen und weitersagen. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft und dem Nächsten die Gabe, Kranke zu heilen. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch, andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde auslegen. Dies alles bewirkt ein und derselbe Geist, und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Oder in Epheser 4, Vers 7 bis 13: Jedem Einzelnen von uns aber hat Christus besondere Gaben geschenkt, so wie er sie in seiner Gnade jedem zugedacht hat. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Jeder ist also aufgefordert, so wie die Apostel, Propheten, Evangeliumsverkünder und Lehrer der ersten Christenversammlung, uns gegenseitig zu einem Ziel zu führen, dem Ziel, zu Christus emporzuwachsen, der das Haupt der Christenversammlung ist. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, sagte der Apostel Paulus, dann sind wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen. Stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Jeder Einzelne leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Epheser 4, 14 bis 16. Es wird also von niemandem erwartet, dass er in seiner Entwicklung allen anderen gleich wird. Aber alle sollten erwachsene Christen werden, mit der Fähigkeit, als Christ zu leben und Entscheidungen zu treffen, die eigenen und nicht die der anderen sind. Um das zu tun, ist es nicht zwingend notwendig, die dir vertraute Versammlung der Zeugen Jehovas aufzugeben. Nochmals die Frage: Was können wir praktisch tun? Handle nach deinem eigenen Gewissen und deinem Verständnis. Entscheide selbst, mit wem du Kontakt pflegst, ob ausgeschlossen oder nicht. Hast du kein Problem mit dem Predigen von Haus zu Haus und es tut dir und den Menschen, mit denen du sprichst, gut, dann tu es. Es gibt kein biblisches Argument dafür oder dagegen. Wenn für dich die praktische, direkte Hilfe am Menschen wichtiger erscheint als der offizielle Predigtdienst, dann handle danach. Wenn du den zeitlichen Berechnungen des treuen und verständigen Sklaven nicht mehr glaubst, dann sage es. Und wenn die kleine Gruppe von Männern der leitenden Körperschaft glaubt, der treue und verständige Sklave zu sein, von dem Jesus in einem Gleichnis spricht, aber eigentlich eine ganz andere Bedeutung für uns alle beinhaltet, dann lass sie es glauben. Wir sind uns bewusst, dass dies einer Gratwanderung gleichkommt und dass so mancher sich dazu nicht imstande sieht, doch sich einer anderen religiösen Organisation anzuschließen, macht keinen Sinn. Du kommst unweigerlich vom Regen in die Traufe. Es bleiben uns in dieser Situation gemäß den Worten des Apostel Paulus nur der Glaube, die Hoffnung und die Liebe. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. 1. Korintherbrief 13, Vers 12 und 13.